ich glaube, das Wichtige ist, dass eben gerade Kinder diese anderen Erfahrungen machen. Dass sie auch sehen, okay, das ist die Idee meiner Eltern, aber eigentlich, ich habe auch gesehen, das geht auch so und es gibt auch das. Das ist eben die Graustufen, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass sie das merken, okay, meine Eltern sehen das grau, der sieht das grau, ich sehe das grau und der da sieht das grau, sodass sie dann merken, okay, die Welt ist doch in eben nicht nur schwarz-weiß, ja, vielfältig.
Willkommen beim Podcast Gutmensch sein ist leiwand von der Volkshilfe Oberösterreich. Leslie Jäger holt dafür VolkshelferInnen vor das Mikro und spricht mit ihnen über deren spannende, herausfordernde und auch herzlich humorvolle Arbeit für die Menschen. Schön, dass du uns zuhörst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gutmensch sein ist leiwand, dem Podcast der Volkshilfe Oberösterreich. Mein Name ist Leslie Jäger und ich freue mich, dass ich auch heute wieder dein Host bin. Und ich freue mich ganz, ganz besonders über diese Podcast-Folge, denn heute widmen wir uns am Thema, das mit meiner eigenen Biografie auch ganz viel zu tun hat. Du weißt es vielleicht nicht, aber ich habe in meinen ersten Anfängen als Pädagogin in einem, früher hat man das so gesagt, in einem interkulturellen Kindergarten als Leitung gearbeitet. Das heißt, wir haben 115 Kinder gehabt, die wir in unserer Bildungseinrichtung betreut haben. Und davon waren 93% der Kinder mit Migrationshintergrund. Und dieses Arbeiten, dieses inklusive Arbeiten hat mich, mein Menschenbild, ganz, ganz besonders bereichert und geprägt. Und ich darf heute mit jemandem ein Interview führen, der tagtäglich genau an diesem Thema arbeitet. Mit jungen Menschen das Zusammenleben so zu gestalten, dass wir uns miteinander die Hände reichen, dass wir über, ganz egal, woher wir kommen, welche Hautfarbe das wir haben, welche Religion wir haben, egal quasi, was uns halt als Mensch, als Identität ausmacht, miteinander das Zusammenleben gut gestalten. Und ich freue mich ganz herzlich, dass ich heute hier als Interviewpartner Sven Jansen begrüßen darf. Schön, dass du da bist.
Hallo, grüßt euch da draußen.
Jetzt fange ich einfach einmal an, dass wir einsteigen in dein Berufsbild, was du so machst. Also ich weiß, du arbeitest mit Kindern und Jugendlichen und du machst Workshops in Bildungseinrichtungen, in Schulen, dass die Kinder in ihrer Sozialkompetenz und auch in ihrer interkulturellen Kompetenz, das Wording, das lassen wir jetzt einfach einmal so stehen, weil es einfach im Projekttitel, so hast du mir das geschildert, so auch heißt, dass sie da gefördert werden. Was machst du da genau?
Also ich bin eben der Projektleiter von Jugend im Dialog. Und wir bieten, wie du schon richtig gesagt hast, Workshops für Bildungseinrichtungen in ganz Oberösterreich an, und um eben soziale und interkulturelle Kompetenzen zu fördern. Das machen wir vor allem über Übungen, Rollenspiele oder Aufgaben, die die Kinder und Jugendlichen gemeinsam lösen müssen. Und diese Aufgaben und Rollenspiele sollen vor allem anregen, dass sie darüber nachdenken, wer bin ich, was macht mein Selbstbild aus, wie ist die Wahrnehmung zu anderen, wie nehmen mich andere wahr, sodass die Kinder und Jugendlichen mal reflektieren, wie die Welt, die Gesellschaft ist, wie sie sind und wie sie anderen gegenüberstehen, um dann in der Folge auch darüber reden zu können, wie vielfältig ist die Welt und dass diese Vielfalt eigentlich vollkommen normal und vor allem auch in richtig so ist. Ja.
Jetzt möchte ich da was einbringen, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ja, in dem Bereich, wie ich noch im Kindergarten gearbeitet habe. Ja. Also mal ganz grundsätzlich kann man sagen, kein Mensch kommt ja rassistisch oder mit Vorurteilen auf die Welt. Ja, also es passiert ganz viel durch Prägung. Und eine Erfahrung, die mich ganz besonders betroffen gemacht hat, war bereits im Kindergarten, dass wenn man vielleicht vom eigenen Herkunftssystem mitkriegt, dass beispielsweise Menschen, die möglicherweise andere Hautfarbe haben, irgendwie Eigenschaften hätten, die nicht mit meiner einhergehen, dass ich mit denen gegenüber anders verhalte. Ich habe das ganz wirklich beinhart erlebt, wo ein Kind einem anderen Kind nicht die Hand geben wollte, weil es gesagt hat, der ist schmutzig. Dass das natürlich nicht vom Kind ausgeht, ist ganz klar. Und wie geht es dir da vor? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, dass ich umso mehr Vorurteile da sind, versuche in die Berührung zu gehen, Kontakt aufzubauen, weil dann quasi kommen die Ängste und alles, was damit einhergeht, am Boden der Realität. Wie kann ich mir das vorstellen? Was macht ihr da?
Genau, also das ist natürlich eine Möglichkeit. Nun ist so, dass jetzt jede Klasse dermaßen divers ist, dass ich das machen kann. Und zum Zudem kommt ja dazu, die haben ja schon diese Berührungen dann dementsprechend, wenn sie die ganze Zeit im Klassen- oder Gruppenverband sind. Und man kann es auch durch Übungen künstlich herbeiführen, indem man das eben auf ein Merkmal heruntersetzt oder den Schülerinnen und Schülern ein Merkmal gibt, was jetzt wirklich gar nicht irgendwie was Schlimmes ist, indem man sagt, wir teilen die Gruppe auf. Also die Aufgabe besteht darin, ich versuche einfach die Aufgabe zu erklären.
Ja, bitte.
Die Kinder und Jugendlichen kriegen die Aufgabe, sich gleich in Gruppen aufzuteilen, ohne dass ich die Vorgabe mache, wie viele Gruppen oder wie groß eine Gruppe sein soll. Sie sollen dann ihre Augen schließen und während sie ihre Augen geschlossen haben, bekommen sie verschiedenfarbige Punkte auf die Stirn gepickt. Dann sollen sie wenn alle Kinder die verschiedenfarbigen Punkte haben, sollen sie die Augen öffnen und sollen eben ohne zu reden aufstehen und Gruppen bilden. In vielen Fällen, ich würde sagen in 90% der Fällen, fangen die Kinder und Jugendlichen an, sich nach den Farben zu sortieren. Da gibt es halt dann 5, die haben einen blauen Punkt gekriegt, dann gibt es 6, die haben einen gelben Punkt gekriegt, 7, die haben einen grünen Punkt gekriegt, egal wie viele. Und dann hat man sozusagen 4, 5 verschiedene Farbengruppen dort stehen. Und dann stehen sie da und dann fragt man eigentlich, wer hat dort eigentlich gesagt, dass ihr euch nach Farben sortieren sollt? Und dann ist schon das erste Mal vielen dann so, ups, war eigentlich gar nicht die Aufgabe. Ja, und dann kommen wir schon in die Diskussion, ihr habt jetzt ein Merkmal gekriegt und durch dieses Merkmal seid ihr angeblich jetzt eine Gruppe. Ich habe euch nicht zugeschrieben, dass ihr die Gruppe seid, ihr habt das ganz automatisiert gemacht. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, das ist auch nichts Schlimmes. Ich wollte euch damit im Prinzip zeigen, achtet drauf, es gibt einfach Dinge, man ordnet sich zu, der Mensch neigt dazu, sich zuzuordnen. Und dann diskutiert man, wozu kann das jetzt führen, dass wir jetzt verschiedene Gruppen haben. Und dann kommt man schnell zu dem Bereich Ausgrenzung, Abgrenzung der Gruppen, Aufwertung und Abwertung von Gruppen. Und dann kommt man so in diese Diskussion. Das Interessante ist dann auch, wenn zum Beispiel die Kinder und Jugendlichen sich eben nicht nach Farben sortieren, dann sortieren sie sich nach Merkmalen, die sie in ihrer Klasse haben. Seien es Klicken oder bei Jüngeren ist es dann teilweise nach Geschlecht. Also das muss man sagen. Also sie wollen dann nicht mit den Mädchen zusammenstehen oder die Mädchen wollen nicht mit den Jungs zusammenstehen. Aber auch da hat man ein ähnliches Thema und das muss man dann, bereitet man dann je nach Alter auch auf.
Das heißt aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, es geht ganz viel um Bewusstseinsbildung und Selbstreflexion, oder?
Genau, das ist so das die Kernaufgabe auch. Wir kommen eigentlich nicht in so einen Workshop rein und sagen, wir erklären euch jetzt, wie das richtig ist und alles, was ihr bisher gedacht habt, war falsch, sondern eher mehr anknüpfen an dem, was ihre Wahrnehmung ist beziehungsweise ihre Erfahrungen sind. Und daran arbeiten, ist das richtig, ist das falsch und wie kann man es vielleicht anders sehen, sodass die Kinder und Jugendlichen merken, hey, da ist nicht alles schwarz und weiß, sondern da sind extrem viele Stufen Grau dazwischen und jeder Grauton hat seine Berechtigung. Ich muss natürlich sagen, eine wesentliche Basis, auf der wir dort immer argumentieren, sind die Menschenrechte. Also alles, was an Diskussionen passiert, was die Menschenrechte untergräbt, das diskutieren wir nicht. Also es ist... Also ich sage es mal ganz hart, wir können darüber diskutieren, ob es korrekt ist, dass man Menschen, die nach Asyl suchen in Europa, ob das vielleicht schon in Algerien passieren sollte oder so weiter, das können wir diskutieren. Ich diskutiere aber nicht, dass die im Mittelmeer trinken. Das diskutiere ich nicht. Das ist keine Basis unserer Diskussion, weil das Recht auf Asyl ist gegeben. Wie das umzusetzen ist, das ist die Diskussion und nichts anderes. Und das ist etwas, das muss man vor allem mit älteren Schülern, dann wird die Diskussion dann meistens, kann dann schärfer werden. Und wenn man denen das aber sagt, dann akzeptieren die meisten das und sehen das auch ein und sagen, ja, natürlich, also der Tod eines anderen Menschen, es ist keine Diskussionsgrundlage.
Wenn ich da so hinspiele, dann kommt bei mir so die Idee auf, also auch, ich habe ja auch immer wieder mal mit der Thematik Mobbing befasst und wenn wir über die Grenzen eines anderen drüber schreiten, wenn wir andere ausschließen, dann sind wir ja schnell in dem Mobbing-Thema drinnen. Und da ist so, nichtsdestotrotz, gerade bei Erwachsenen oder bei den Menschen, die diesen Rahmen vorgeben, habe ich die Erfahrung gemacht, da braucht es oft so eine Null-Toleranz-Strategie gegenüber genau diesen Dingen, die man nicht diskutieren kann. Ja? Also wenn ich das richtig verstanden habe, da gibt es ganz klar Dinge, die sind indiskutabel und da braucht es auch eine Klarheit und eine Haltung von den Menschen, die mit den Kindern arbeiten oder die dieses Zusammenleben eben gestalten. Arbeiten da die Pädagogen und die Pädagoginnen dann auch mit dir im Rahmen dieses Projektes zusammen oder was wünschen sie dir dann? Gibt es da welche, die sagen, wie kann ich denn das jetzt am besten machen oder wie läuft das?
Das ist unterschiedlich. Also erstmal ist immer so eine ganz banale Frage, ist immer, ob die dabei sein müssen oder nicht. Das fragen sie wirklich so. Ich stelle sie frei, das ist bei uns, also wir sind mehrere Trainerinnen und das ist unterschiedlich, wird unterschiedlich gehandhabt. Ich stelle es frei, sage dann aber, es schadet vielleicht nicht mal dabei zu sein, weil man eben auch die Kinder oder die ja, Jugendlichen in den Klassenverbänden auch mal in einem anderen Setting sieht, wie sie da reagieren und sie können es beobachten. Und vor allem sehen sie auch, was wurde gemacht, können dann vielleicht nacharbeiten, noch Inhalte weitermachen und so weiter und so fort. Manche fragen auch direkt wirklich um Vorbereitung und es gibt viele, ja doch viele, die wünschen sich wirklich Nachbereitung oder dass wir eben nochmal kommen, weil ein wesentlicher Aspekt unseres Projektes ist es, dass wir eben nicht nur einmal kommen, sondern dass wir die Klassen häufiger aufsuchen, um dann eben Themen zu vertiefen, weiter zu bearbeiten.
Ja, genau. Und dafür gewisse Nachhaltigkeit.
Und damit für Nachhaltigkeit zu sorgen und die Sensibilisierung zu verstärken. Ja, das ist dann, man hat auch den Vorteil, man kann dann so, ich sage jetzt mal Hausaufgaben, ist ein blöder Begriff, aber man kann zumindest mal eine Aufgabe mitgeben, beobachtet mal in eurem Umfeld oder sowas.
Die Lernkurve, Entwicklungskurve ist eine andere.
Genau.
Ja. Mhm. Was ich sehr, sehr spannend finde bei dem ganzen Projekt, ist einfach auch, dass wir dem jungen Menschen, ja, der nur so in seiner Entwicklung steckt, dabei einfach die Chance geben, quasi zu lernen, ohne dass er grundsätzlich bloßgestellt wird. Ja, also manches Mal weiß man es einfach als junger Mensch nicht besser und ist halt quasi in dieser Clique vielleicht drinnen, macht mit der Peer, ja, hat sich vielleicht noch nie die Frage gestellt, was heißt das denn für mein Gegenüber, wenn ich einen blöden Witz mache oder whatever. Wie sind denn so Reaktionen von den Kindern und Jugendlichen, wann sie sich dann tatsächlich ertappt fühlen? Was erlebst du da?
Ja, das ist dann häufig so eine gewisse peinliche Berührtheit. Also das ist schon interessant, weil sie dann, es gibt diesen Effekt der, ich sag mal, sozialen Erwünschtheit. Der ist vor allem bei, ich sag jetzt mal, Schülerinnen, die länger im Bildungssystem sind und vielleicht auch schon eine gewisse höhere Bildung genossen haben, wesentlich stärker. Und die haben dadurch eine gesamtgesellschaftliche Fähigkeit entwickelt, was ist sozusagen politisch korrekt und was sagen wir nicht. Und wenn man die dann dabei ertappt, dass sie was sagen, wo sie eigentlich wissen, das haut nicht hin so eigentlich, dann ist es eigentlich interessant. Und ich bin dann aber niemand, der die rügt oder so, sondern dann sage ich, jetzt diskutieren wir das. Jetzt sind wir endlich an dem Punkt, wo wir darüber reden, was das eigentliche Problem dahinter ist. Denn ich bin jetzt keiner, der politische Korrektheit verteufelt oder sowas, auf keinen Fall. Und bestimmte Worte sind einfach tabu. Aber so, wenn das dazu führt, dass Menschen ihrem Denken eingeschränkt werden, die gern auch mal weiterdenken wollen, dann müssen wir zumindest Räume schaffen, wo dieses Denken möglich ist. Ohne, dass wir die Worte verwenden natürlich. Und bei anderen, die das weniger haben, das ist das Interessante, die reden, ich sag mal so, viel mehr in der freien Schnauze. Die sind in der Beziehung dann offener. Und das macht eben auch auf der anderen Seite Spaß, weil man da das Gefühl hat, die sagen wirklich, was sie denken. Ja, die haben nicht so dieses gesellschaftliche Richtig- und Falschdenken. Und dementsprechend sind sie auch dann offener gegenüber anderen Dingen, beziehungsweise antworten die offener. Wenn es die nicht interessiert, das sagen die dir direkt. Ja, wenn es denen egal ist, das sagen sie direkt.
Genau. Finde ich spannend. Was tust du, wenn dir dann jemand sagt, ist mir egal? Gibt es da für die einen Weg, wo du dann trotzdem eine Brücke schlagen kannst?
Ja, ich versuche dann weil der Vorteil ist der spielerische Ansatz, das ist, oder Übungsansatz, weil das Egal kommt meistens dann, wenn sie selber sich in der Diskussion in eine Falle manövriert haben. Wenn sie nicht mehr weiterkommen, dann sagen sie mal, das ist mir egal, eigentlich interessiert mich das ja gar nicht. Und dann versuche ich sie wieder rauszulocken und zu sagen, aber mich interessiert es sehr und ich finde es gut, dass du das diskutierst, ich finde es gut, dass du dazu eine Stellung hast. Und jetzt sagst du, das ist dir egal, dann hättest du ja vorher nichts gesagt. Ja, wenn es dir wirklich egal wäre, dann würdest du gar nichts sagen. Und so kommst du dann eigentlich dann doch wieder raus. Aber natürlich zwinge ich sie jetzt nicht, dann so weiterzureden. Weil sie sind zwar dort in der Schulpflicht und da, aber es gibt keine Pflicht, jetzt in irgendeiner Form sich zu den Themen zu äußern oder was dazu zu sagen. Also das bleibt freiwillig. Und das merken sie auch. Und sie merken auch schnell, dass sie dort nicht bewertet werden. Also das Schulsystem ist extrem rigide in Bezug auf Bewertungen und Noten und alles, was ich tue, fließt irgendwie ein und ich bin eigentlich gefühlt ständig in der Beobachtung. Das ist natürlich in so einem Workshop überhaupt nicht. Sie sind da relativ frei und da gibt es auch eine schöne Übung, wo sie einfach mal Beleidigungen, die sie so verwenden, einfach mal sagen dürfen, mir gegenüber, also nicht mich beleidigen, aber sagen, was verwendet ihr so für Sachen? Und dann schreibe ich die an die Tafel und spreche sie auch, wiederhole sie auch. Das finden sie am Anfang natürlich voll wenn sie von einem mehr oder weniger Erwachsenen, den sie vielleicht in dem Moment sogar als irgendwo als Vorbild sehen, das Wort hören, was sie eigentlich ständig verwenden und dann auch noch an der Tafel sehen, das finden sie voll krass. Also wirklich, das ist, boah, der hat das jetzt gesagt. Und, ja. Und da merkt man aber auch, wie interessant das eigentlich ist. Also sie sind sich eben darüber bewusst, was das Wort tut. Sie selber verwenden es ohne Ende und extrem, auch untereinander. Aber wissen genau, eigentlich ist das nicht sozial erwünscht. Ja? Wenn jemand das tut, der das sonst nicht tut, dann ist das krass.
Krass und irritiert.
Krass und irritiert und dann, genau, dann sind wir in der Diskussion wieder.
Genau, und Emotionen, Andocken bei Emotionen ist der beste Weg, eine
ist
Brücke
der beste,
zu schlagen.
Beste Weg, eine Brücke zu schlagen, das müssen natürlich auch andere, aber ja.
Jetzt, ich habe das jetzt sehr spannend gefunden, das Beispiel, das du gebracht hast, weil ja, natürlich junge Menschen, Heranwachsende werfen oft einmal mit Wörtern um sich, ja, aber manches Mal muss ich gar nicht cool sein oder muss ich irgendwie gar nicht zur Clique dazugehören und trotzdem passieren wir durch den Sprachgebrauch irgendwie Fauxpas. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich erzähle euch jetzt einmal kurz von einem Fauxpas. Wir waren nämlich bevor wir losgestartet haben, haben wir sie natürlich vorbereitet. Und vielleicht hast du schon herausgehört, dass mein heutiger Podcast-Gast einen besonderen Dialekt hat. Und ich habe das natürlich in der Vorbereitung auch gemerkt. Und dann habe ich gesagt, woher kommst denn du, Sven? Und was hat der Sven dann gesagt?
Aus Linz.
Aus Linz. War natürlich nicht die Antwort, die ich geglaubt habe, dass ich bekomme. Und dann haben wir angefangen, über das zu reden, ja, wie mächtig die Sprache ist und wie diskriminierend eine Sprache sein kann. Denn stellen wir uns mal das Beispiel anders vor. Ja? Wir haben jetzt vielleicht jemanden, bei dem die Hautfarbe nicht so aus dem deutschsprachigen Raum, also gefühlt Österreich-Deutsch klassisch, ja, sagen wir mal so, unter Anführungsstriche, ich kann es jetzt gar nicht besser ausdrücken, ja, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine, also hellhäutig, ja, du hast jetzt jemanden gegenüber sitzen oder du triffst jemanden, der vielleicht eine dunklere Hautfarbe hat und du fragst ihn, woher kommst denn du? Und dann sagt der aus Linz und dann sagst du vielleicht drauf, woher kommst du denn eigentlich wirklich? Und dann ist der vielleicht schon in zweiter, dritter Generation da und hat mit dem ja überhaupt nichts am Hut. Ja, also ist eigentlich total befremdlich. Und ich bin mir sicher, solche Erfahrungen machst du wahrscheinlich öfter, dass über die Sprache so schräge Dinge passieren, oder?
Ja, das passiert natürlich ständig, dass die Frage auftaucht. Das ist, ich habe mir das halt auch, man muss sich sagen, ich habe es mir bewusst auch antrainiert, dass ich das aus Linz sage, weil das Interessante ist, das macht eben, wie du schon sagst, das irritiert das Gegenüber und kann eben dazu führen, dass die Person gegenüber ebenfalls anfängt zu reflektieren und zu sagen, ja, die Frage ist jetzt schon ein bisschen, ja. Also es kommt dann, da merkt man richtig, wie reagiert die Person. Entweder reagiert sie gar nicht oder sie sagt, ja cool, und wo genau in Linz? Ja, keine Ahnung, Innenstadt oder ja. Ja. Oder eben es geht dann weiter und sie fragt weiter. Ja, das ist unterschiedlich.
Ja, aber das Schräge muss man ja eigentlich dran sagen. Jetzt würde ich mir behaupten, ich bin mit dem Thema schon irgendwie vertraut, ja, und bin auch sensibel. Und trotzdem passiert es mir so flapsig, dass ich so daherfrage, ja. Wenn ich wissen will, wo du wohnst, muss ich fragen, wo du wohnst, zum Beispiel, ja. Ich glaube, dass ganz viel in unserem Alltag, egal ob bei Erwachsenen oder bei Kindern, einfach aus einer, ja, also man macht sich da keine Gedanken drüber. Wie geht es da beim Projekt mit Jugendlichen um, dass man Sprache als Werkzeug bewusster macht, was das anrichten kann, ja?
Also das machen wir natürlich, man muss sagen, da machen wir ganz, ganz klare Workshops im Bereich auch Kommunikation, machen wir auch, wobei man das natürlich auf ein relativ banales Niveau teilweise runtersprechen muss. Also da reden wir nicht vom universitären Kommunikationsmaster oder irgendwas, sondern man bricht es halt runter im Sinne von, schaut's, in der Volksschule machen wir es zum Beispiel so, es gibt doch diese Bilder, die man, wenn man sie zweimal betrachtet, wo man unterschiedliche Dinge sehen kann. Das kennen bestimmt alle Hörerinnen, dieses, da ist einmal zu sehen ein Baum und wenn man genauer hinsieht, ist dort vielleicht eine Seelandschaft oder irgend sowas zu sehen. Oder der Klassiker ist diese Vase, die entweder zwei Gesichter im Profil hat oder eine Vase ist. Also solche Bilder. Und das hält man dann eine Klasse vor und dann sagt man, die Aufgabe ist, sie sollen sofort sagen, was sie als erstes sehen. Und dann sieht zum Beispiel der Junge in der hinteren Reihe, sieht da den Pokal und das Mädchen in der vorderen Reihe sagt, na, ich sehe da zwei Gesichter. Und schon hat man im Prinzip das Ding, hey, ihr schaut auf dasselbe Bild, nehmt unterschiedliche Sachen wahr. Und der Brückenschlag geht, und genauso ist es in der Kommunikation. Nur weil du sagst, was du denkst, heißt es noch lange nicht, dass dein Gegenüber dich genauso versteht und dann dasselbe denkt. Und das macht man, das gehen wir dann vertiefen und dann in Übungen, wo es zum Beispiel darum geht, dass sie ein Bild zeichnen sollen, wo eine Person, das eine Kind sieht nichts, es kriegt eine Augenbinde und das andere Kind soll genau erklären, wie das Bild jetzt zu zeichnen ist. Und das ist halt unheimlich schwer. Kann man ja gerne mal zu Hause probieren. Das ist wirklich verdammt schwer, weil man muss ja wirklich, da kann man nicht einfach sagen, mach mal einen Strich gerade, Obi. Ja, dann macht der einen ewigen Strich oder sie einen ewigen Strich nach unten. Also man muss halt wirklich, also natürlich mit einer Zielvorgabe, was für ein Bild man zeichnen will. Also ein Haus oder irgendwas. Ja. Und das, da merken sie dann, okay, das ist ein Problem in der Kommunikation, so ungenau ist sie. Und dementsprechend bedeutet ungenaue Kommunikation, hat halt viel mit Wahrnehmung zu tun. Und sobald ich natürlich Worte verwende, kann die Person das so oder so auffassen. Also mich stört es jetzt nicht unbedingt, die Frage, wenn wir zurückgehen auf das, wo ich herkomme. Aber es gibt natürlich Personen, vor allem, wie du schon das Beispiel genannt hast, die kriegen die Frage ständig gestellt, weil sie schon in der BIM einfach angesprochen werden darauf, weil sie anders aussehen. Ich kriege die Straße von Fremden nicht gestellt, die kriegen das erst mit, wenn sie mich hören. Und das ist natürlich irgendwann nervig. Oder dieser Punkt, dass man nur darauf immer reduziert wird, immer auf dieses äußere oder sprachliche Merkmal. Und das kann Menschen natürlich stören und auch
verletzen natürlich und den Selbstwert massiv angreifen.
Genau. Das ist halt eine Reduktion auf ein Merkmal.
Und auf ein Merkmal, das ich nicht ändern kann.
Das ist noch ganz wichtig, auf ein Merkmal, das ich nicht ändern kann. Das ist ja nicht so, wenn mich jemand anspricht, warum ich grüne Haare trage und mich nervt das irgendwann, na, dann färbe ich meine Haare halt nicht mehr grün. Jetzt mal ganz platt gesagt.
Ja.
Aber das Merkmal kann ich nicht ändern. Das ist einfach, gehört zu mir.
Was ich anspannend finde, ist, also auch dieses Bewusstsein zu bilden bei Jugendlichen, jeder kann ein Merkmal haben, das dazu führen kann, dass ich nicht dazugehöre.
Ja.
Ja. Was macht es da? Also bin mir sicher, da gibt es auch sich irgendwas Spannendes dazu, wo ich einfach spüre, wie sich das anfühlt, wenn ich einmal nicht Teil
ja,
des Ganzen bin.
Genau, da gibt's eigentlich eine ganz klassische, also innerhalb der Trainings- oder Workshop-Geschichten ist die relativ klassisch, hat unterschiedliche Namen, wir nennen sie einen Schritt nach vorn. Da werden dann, nehmen wir acht Jugendliche, das kann man leider nur mit Jugendlichen machen. Mit Kindern ist das noch vom Verständnis her, vom Reifeverständnis her und auch von den Erfahrungen her noch nicht so weit. Kann ich dann ein wunderbares Beispiel auch noch nennen, warum das da nicht funktionieren kann. Man stellt acht Jugendliche in eine Reihe. Das ist sozusagen eine Startreihe, wie bei meiner Rennbahn oder sowas. Die bekommen unterschiedliche Rollen, kurze Rollenbeschreibungen, keine Ahnung. Du bist eine alleinerziehende Mutter aus Rumänien. Dein Diplomstudium als Ingenieurin ist in Österreich nicht anerkannt. Jetzt arbeitest du als Putzfrau. So, das ist zum Beispiel eine Rolle. Oder du bist ein Flüchtling aus Somalia. Du lebst gerade in einer Unterkunft in Linz. Ja. Solche Rollen sind das. Also Personen, die es durchaus in Österreich gibt. Man kann es eben in unterschiedlichen Rollen und Settings vorstellen. Und dann bekommen die Personen, also die Jugendlichen, immer eine Frage gestellt, die sie entweder mit Ja oder mit Nein beantworten können. Jedes Mal, wenn sie eine Frage mit Ja beantworten, machen sie einen Schritt nach vorn. Wenn sie eine Frage mit Nein beantworten oder sich unsicher sind, ob sie das dürfen oder nicht, bleiben sie stehen. Und dann kriegen sie ganz einfache Fragen. Sowas wie, du verdienst das Geld, was du dir von immer geträumt hast. Oder du kannst dir dreimal im Jahr einen Urlaub leisten. Du hast das Gefühl, deine Sprache, deine Herkunft, deine Muttersprache wird in dem Land, in dem du jetzt wohnst, anerkannt. Du darfst wählen und so weiter. Solche Fragen. Du kannst dir zweimal im Monat ein Kino leisten. Du hast keine Angst vor Polizeikontrollen und so weiter und so fort. Das sind die Fragen. Und dann merkt man eben, dass bestimmte Gruppen weiter hinten stehen bleiben, weil die nicht so viele Schritte machen können. Und bestimmte Gruppen, nehmen wir jetzt als schönes als Beispiel, wo es gut geht. Du bist der Sohn des örtlichen Bankleiters, studierst gerade Betriebswirtschaft an der WU Wien. So. Die Person kann natürlich wesentlich weiterkommen als jetzt ein Mensch aus Somalia, der gerade in der Asylunterkunft lebt, schon allein durch die Frage, du darfst wählen. Macht der einen Schritt, macht der anderen keinen Schritt. Die Frage, du kannst dir zwei, dreimal im Jahr einen Urlaub leisten, macht der einen Schritt, der andere macht keinen Schritt. Und so weiter und so fort. Und da merken dann die Jugendlichen, okay, das sind Personen, die gibt es in Österreich, das ist nichts Ausgedachtes, das sind nicht irgendwelche bunten Vögel, sage ich jetzt mal, wo man denkt, ach, da gibt es einen von Tausenden, sondern da gibt es, diese Personen sind da und merken, okay, die Gesellschaft ist anscheinend so vielfältig, aber eben auch dann so unterschiedlich weit kommen wir. Und das sind eigentlich teilweise Mechanismen, die Personen ausgrenzen, die gar nicht wollen. Und das machen wir deshalb auch so, weil es nicht so gut geht, wenn man es jetzt macht mit Beispielen, die Jugendliche vielleicht selber betreffen. Weil dann kann man ganz schnell diese Betroffenheitsgeschichte erzeugen. Und das will man eigentlich vermeiden.
Das heißt, ich denke über eine andere Situation quasi.
Genau. Und dann kann man im Nachhinein kann man reflektieren, habt ihr vielleicht schon mal Selbsterfahrung gemacht?
Ja.
Natürlich freiwillig, wer was erzählen will. Ja? Ich komme dann meistens mit dem Beispiel, dass ich zwar als EU-Bürgerin, also EU-Bürger in Österreich recht und mit derselben Sprache, Muttersprache zumindest, recht privilegiert bin. Trotzdem, bei der Frage, darf ich beim Nationalrat wählen, bleibe ich stehen. Ich darf nicht. Ja, also auch ich habe in der Beziehung eine Ausgrenzungserfahrung, zumindest auf gesetzlicher Ebene. Genau.
Ich sage immer, wir Menschen werden als soziale Wesen, zutiefst soziale Wesen geboren. Wir sind Herdentiere. Erlebst du da dann auch manchmal so eine Betroffenheit? Weil dann fällt einem vielleicht ein, mein Freund oder meine Freundin, mein Nachbar, meine Nachbarin, wer immer, ist genau von dem betroffen?
Ja, das gibt's. Das gibt's oft. Also es gibt's häufig sogar, ja, dass sie dann wenn man die Übung jetzt wieder nimmt, weiß eben Personen sind, die in ihrem Umfeld sind. Also die alleinerziehende rumänische Putzfrau, das ist, oder nehmen wir sie als türkische Putzfrau, da sitzt vielleicht ein Kind in der Klasse, wo das ist meine Mutter eigentlich, ja, über die wir hier reden. So ungefähr. Ja. Dementsprechend ist dann die Betroffenheit da. Man muss halt bei der Übung relativ sensibel sein, im Sinne von, dass man jetzt zum Beispiel nehmen wir den Asylwerber, dass man vorsichtig sein muss, dass vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Kind drin ist, was Erfahrungen in dem Bereich gemacht hat. Also das ist dann etwas, das klärt man vorher mit den
Das kann traumatisiertes Kind.
Genau. Also das muss man dann adaptieren.
Ja. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Ich bin 100% sicher, du hast da schon ganz, ganz viele schöne Erlebnisse gehabt, Momente, wo du dann doch das war genau deshalb mache ich die Arbeit und die ist richtig schön bereichert mich. Machst du da so einen Moment oder zwei oder drei?
Also es gibt wirklich einige und es gibt einen, da kann ich gar nichts so groß dafür, aber den fand ich so schön, das war irgendwie so, in dem Moment dachte ich mir, okay, hier brauche ich nie wiederkommen, aber was nicht ganz stimmt, aber das ist schon Jahre her, es war ein Workshop auch zu Thema Team und Gemeinschaft und Ausgrenzung in einer kleinen Volksschule im Mühlviertel am Land. Da war ich, glaube ich, so weit war ich noch nie raus aus Linz zu dem Zeitpunkt. Wusste gar nicht, dass es dort überhaupt noch Schulen gibt. Und es war auch eine ganz kleine Klasse. Und da diskutierten wir halt eben darüber, warum Menschen denn ausgegrenzt werden. Es war eine 4. Klasse und die haben dann so gesagt, ja, vielleicht, weil sie eine andere Haarfarbe haben und weil sie andere Klamotten tragen. Alles, was denen so eingefallen ist. Kinder, die reden da wirklich frei. Und dann sagte ein Junge, ja, und dann gibt es ja auch noch welche, die haben auch eine andere Hautfarbe. Und das kann auch sein, dass die dann ausgegrenzt werden. Und ich so, aha, okay, habt ihr da irgendwie Erfahrungen und so? Und wisst ihr, wo die denn herkommen? Und da meldet sich ganz stolz ein Mädel in der Klasse und sagt, ja, ich weiß, wo die herkommen. Die kommen alle aus Linz. Ich so, und ich fand das so lieb. Ich dachte mir, ja, in eurer Welt, ja, das ist in dieser kleinen Gemeinschaft, haben sie das nur bisher in dieser größeren Stadt gesehen. Und ihre Welt ist halt so klein, dass sie gar nicht die Vorstellung haben, dass das irgendwie jetzt was damit zu tun haben, dass die von weit weg sind oder. Das war auch gar nicht irgendwie böse gemeint oder ausgrenzend, sondern die leben halt in der großen Stadt. Ja, die gibt's ein paar Mal, die haben uns zwar gesehen, aber die gibt es hier nicht. Aber ich weiß, wo die wohnen halt. Ja, so voll lieb. Und das war einfach so lieb, wie stolz sie das auch gesagt hat. Und ich dachte mir so, ja, wahrscheinlich ist das eben auch die Welt. Ja, es ist so, ihr ist es egal, ob die jetzt in Südamerika sind oder irgendwo, sie konnte das verorten und es hat für sie so gepasst. Das ist für sie ist das die nächstgrößere Stadt und es war auch nicht schlimm oder so, dass die da sind oder die tun ihr ja nichts. Sie weiß halt nur, dass sie, da hat sie es gesehen und ja. Und anders sind halt dann, die anderen Erfahrungen sind dann eher so diese Feedback-Geschichten, die man jetzt gar nicht direkt in der Klasse zwar vielleicht schon erlebt, wenn man richtig merkt, da gab es jetzt ein Aha und da hat es Klick gemacht, das merkt man dann schon. Aber dann ist man teilweise leider schon wieder weg. Das kriegt man dann im Nachhinein eher von den Lehrerinnen und Lehrern mit, im Sinne von, dass man ein Feedback kriegt, dass die was nochmal schreiben oder einen sogar nochmal anrufen und sagen, hey, boah, das hat voll, das beschäftigt die heute noch und das hat sie so nachhaltig beeindruckt, dass sie dann entweder nochmal was wollen oder mir das einfach nur sagen, dass das so gut funktioniert hat und dass sie das selber nie gedacht hätten oder dass jetzt dass auf einmal die Achtung und Wertschätzung voreinander unter den Kindern und Jugendlichen in der Klasse so wesentlich besser ist. Ja, und da gibt's ich versuche noch ein schönes Beispiel, kann ich gerne noch erklären. Das war auch in der Volksschule. Das war auch, Volksschule ist meistens, machen wir dort das Thema Gemeinschaft und Team. Das ist immer das, worauf wir es aufhängen. Wobei sie ganz unbewusst eben mit, was so zum Thema Ausgrenzung, weil das gehört dazu. Ja, eine Gemeinschaft ist halt, muss halt gemeinsam was tun, aber man muss halt akzeptieren, dass andere anders sind. Ja, das muss man akzeptieren und das muss man auch aushalten. Und dann geht es in der Diskussion, beziehungsweise in der Übung, in der Aufgaben geht es dann darum, wie schaffen wir das, dass wir den vielleicht auch die Stärken oder Schwächen der anderen ausgleichen. Jedenfalls war ich dann einen Monat dort und einen Monat später komme ich wieder in die Klasse und auf einmal war ein Riesenkonflikt in der Klasse. Warum auch immer, die Lehrerin hat es auch nicht so richtig rausgefunden bisher. Und ich dachte mir, das kannst du jetzt so nicht stehen lassen, jetzt brauchst du auch nichts machen mit gemeinsam und sowas. Und es war so richtig, dass sich zwei Gruppen mehr oder weniger zusammengerauft haben und miteinander in Konflikt waren. Also jetzt nicht arg, aber man hat gemerkt, das irgendwie harmonieren sie jetzt nicht mehr so wie früher. Und ich habe dann gefragt, was los war in die Klasse. Und sie haben mich dann im Prinzip, in dem Zeitpunkt, weil ich schon so oft gekommen bin, haben sie mich so schon als externen Konfliktlose oder was akzeptiert. Weil mit der Lehrerin haben sie es komischerweise nicht gemacht. Und dann sind sie, nach einer kurzen Zeit sind sie mit der Sprache rausgerückt und haben gesagt, ja, die zwei Mädchen da, die waren früher Freundinnen und jetzt haben sie sich gestritten und jetzt haben sich welche eben auf die eine Seite und auf die andere Seite geschlagen und so hat sich das ausgewachsen. Und ich so, okay, dann versuchen wir jetzt mal den Streit zu lösen. Und dann habe ich sie im Prinzip in den Kreis gesetzt, alle, und habe dann die zwei Mädchen in die Mitte gesetzt, ich habe mich dazu gesetzt und dann sollten beide ihre Sicht der Dinge, so fast schon mediatorisch war das ein bisschen schräg, sollten ihre Sicht der Dinge darlegen und wann das Problem ist. Und dann war es eigentlich so, lieb, das Grundproblem war ein ganz einfaches. In dieser Schule gab es eine gesunde Jause. Und da konnten die Kinder an so einem Korb in der Pause für 10 Cent einen Apfel kaufen, weil die haben sich gesagt, wir verbinden das Ganze auch mit das Lebensmittel, was Wert hat. Und sonst, wenn wir kein Geld verlangen würden, würden die Kinder alle nur den Apfel nehmen, reinbeißen und wegschmeißen. Passiert leider so. Ja? Oder würden das noch gar nicht so achten. Aber dadurch, dass es 10 Cent ist und für ein Volksschulkind sind 10 Cent auch heutzutage noch viel Geld, vor allem wenn es aus dem eigenen Sparschwein stammt. Und die eine hatte der anderen einen Apfel für 10 Cent halt ausgegeben. Und die andere hat versprochen, ihr das wiederzugeben, das Geld. Das hat sie aber dann nicht gemacht. Und dann waren sie sich so voll spinnefeind und dann kamen andere Sachen noch dazu. Plötzlich ist das war sozusagen der Urknall für einen Konflikt, der vielleicht schon ein bisschen geschwelt hat. Und ich habe dann so gesagt, ja, wir könnten das jetzt leicht erstmal lösen, das wird in einfacher Basis lösen. Der Apfel muss erstmal bezahlt werden. Dann haben wir das Problem schon mal aus der Welt. Und dann hat die eine gesagt, ich habe aber jetzt keine 10 Cent. Und dann war das Coole, dann ist einer der Jungs aufgestanden und gesagt, wir machen das jetzt so, ich gebe dir jetzt die 10 Cent, dann schuldest du die mir. Und dann hat sie ihr die gegeben und dann war sie im Prinzip der Konflikt der vom Urknall her beruhigt und die beiden haben sich noch ein bisschen ausgetauscht. Ich meine, es sind Kinder, die lösen Konflikte schneller, das ist ganz klar. Und ich habe dann gesagt, aber ich bin jetzt Zeuge, du schuldest ihm jetzt die 10 Cent. Ja, das haben wir dann sogar mit Vertrag gemacht und dann fühlen sie sich nämlich auch unheimlich wichtig und das voll ernst genommen. Und dann einen Monat später komme ich halt wieder in die Klasse und habe gefragt, und habt ihr die Schulden schon beglichen? Und er so, ja, ja, und jetzt wollten wir, also mit Schuldschein haben wir es gemacht, und jetzt wollten wir, also sie sind gleich vor der Stunde zu mir gekommen, und jetzt wollten wir das, wie geht das jetzt weiter mit dem Schuldschein und sowas? Der ist ja dann immer noch gültig, und ich so, na, den zerreißen wir jetzt. Sonst bist du ihm ewig 10 Cent schuldig. Aber das war halt so ein schöner Moment eigentlich, im Sinne von, also erstmal habe ich dort gelernt, wie schnell sowas zerbrechen kann. Michelle ist so eine Gemeinschaft, die haben wirklich gut funktioniert vorher als Gruppe und die Übung schnell gelöst, die ich ihr so, dieser Gruppe so gestellt habe. Und dann sind sie durch so eine Banalität eigentlich voll auseinandergebrochen. Ja, und jetzt ist das noch gar nichts. Ja. Das geht um einen 10 Cent Apfel für sie viel Geld. Und natürlich, aber wenn das jetzt natürlich durch etwas ist, was man jetzt nicht so leicht lösen kann, weil es eben vielleicht aufgrund einer Hauptfarbe eine Ausgrenzung ist, das lässt sich so schnell nicht lösen. Da bedarf es Akzeptanz, da bedarf es ganz anderer Mittel oder ganz anderer Arbeit, als jetzt nur zu sagen, wir lösen das jetzt mit 10 Cent. Aber trotzdem war das so ein schöner, auch Aha-Moment für mich.
Aber ich finde, ein wesentlicher Aha-Moment, weil es geht ja um den Aufbau der Sozialkompetenz. Genau. Und man muss da im Kleinen anfangen, seine Erfahrungen machen, in andere hineinschlüpfen, empathisch werden, ja, also da geht's ja, da sind ja so viele Lessons learned drinnen, ja, und dass sie Konflikte lösen sollen und dass nachher die Welt wieder gut ist.
Mhm, ja? Genau.
Ich habe die Geschichte jetzt total berührend gefunden, ja, weil, sagen wir es ehrlich, so Konflikte, dass aus einem Peanut ganz was Großes wird, das haben ja nicht nur Kinder, sagen wir es ehrlich, ja. Das gibt es bei Erwachsenen auch. Aber wenn wir als Kinder lernen, dass wir Konflikte auf Augenhöhe lösen, genau, und dass wir dann wieder gut miteinander sein können, dann wäre die Welt, wenn das alle lernen würden, ein friedvollerer Ort.
Ja, genau. Mhm.
Und ja, ich finde voll schön, dass du diese Geschichte mit uns jetzt geteilt hast, weil genau um so banale Dinge geht es, ja. Und man muss sich mal vorstellen, wenn Kinder bei diesen banalen Dingen scheitern und dann sie mitnehmen, quasi, dass das nicht gut ausgegangen ist. Die tragen diesen Konflikt ja weiter und weiter und das wird immer größer und größer und dann habe ich irgendwann einmal keinen kleinen Kieselstein mehr, sondern irgendwelche großen Brocken. Und die kann man ja viel, viel schwieriger aus dem Weg räumen. Also Störungen haben immer Vorrang, sage ich. Und das hast du da genau in dem Moment gemacht. Du hast gesehen, was braucht es und auf das hast du reagiert. Jetzt darf mich noch interessieren, die Rolle der Eltern. Was für Rolle haben da die Eltern? Also ich erlebe schon, also habe bis jetzt immer erlebt, dass das nicht unwesentlich ist für das, wie solche Projekte ankommen, andocken.
Also die Rolle der Eltern ist extrem. Das merkt man immer wieder. Also inwieweit das Menschen und oder das Menschenbild oder das Weltbild der Eltern die Kinder prägt, ist es unglaublich. Also das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Dementsprechend wäre Elternarbeit noch ein Thema, was wichtig wäre. Die Problematik bei Elternarbeit ist, dass man so lange bohren muss. Da hat man bei Kindern den Vorteil, die haben vielleicht das Weltbild schon ein bisschen mitgekriegt, aber denen ihr Weltbild selbst ist noch nicht verfestigt. Nehmen wir das Beispiel mit diesem Apfel nochmal zurück. Wäre das weiter ausgewachsen, die hätten vielleicht für immer ein gewisses Vertrauen in andere Menschen verlieren können. Ja, also jetzt mal extrem gesprochen. Und das führt natürlich dazu, wenn jetzt, stellen wir uns mal vor, das eine Mädchen hat vielleicht noch irgendeinen Migrationshintergrund oder und dann vermischt sich das irgendwann und dann passiert irgendwann mal noch irgendwas Blödes wieder mit dieser Migrantinnengruppe und so weiter und so fort. Und dann hat man dann verfestigt ein erstes Weltbild. Diese Erfahrung haben Eltern eben schon gemacht und haben dann ein Weltbild. Und das wieder aufzulösen, ist halt unglaublich schwierig. Ja, man muss halt sich vorstellen, auch offene Menschen haben ja eigentlich ein Weltbild. Das Weltbild der Offenheit. Dementsprechend wäre Elternarbeit ein Riesenthema. Leider bedarf es dazu viel Zeit. Und natürlich auch, und das ist das Wichtigste, die Eltern müssen dazu bereit sein.
Bereitschaft.
Ohne Bereitschaft passiert da gar nichts. Und es kommt noch dazu, das ist ein Vorteil der Schulpflicht, die Kinder kommen mehr oder weniger aus unseren Workshops nicht aus, weil wir werden gebucht und wir machen statt Unterricht, machen wir halt das. Ja. Und so einen Kontext gibt es natürlich im Bereich Eltern nicht. Also es gibt natürlich schon, wir kennen es alle, Unternehmen, die irgendwelche Coaches buchen oder Geschichten, alles Mögliche machen. Meistens aber natürlich auch ein bisschen mit dem Fokus im Prinzip auf betriebswirtschaftliche oder zumindest auf unternehmerische Ideen. Und sei es nur, dass die Belegschaft sich ein bisschen besser verträgt. Auch da der Hintergrund, naja, wenn sie sich alle gut vertragen und alle gut miteinander arbeiten, habe ich ja auch was davon. Ja. Aber dass jetzt ein Unternehmen, jetzt will ich auch gar nicht in die Verantwortung dafür nehmen, dafür zuständig ist, dass alle gesellschaftliche Offenheit in sich tragen und dass Weltbilder dazu schlagen werden, das können wir auch nicht erwarten. Und dementsprechend ist es schwierig, die zu erreichen. Dauerhaft. Ich glaube, das Wichtige ist, dass eben gerade Kinder diese anderen Erfahrungen machen auch. Dass sie auch sehen, okay, das ist die Idee meiner Eltern, aber eigentlich, ich habe auch gesehen, das geht auch so und es gibt auch das. Es ist eben die Graustufen, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass sie das merken, okay, meine Eltern sehen das grau, der sieht das grau, ich sehe das grau und der da sieht das grau, sodass sie dann merken, okay, die Welt ist doch eben nicht nur schwarz-weiß, ja, vielfältig.
Und man muss es einfach so sagen, Kinder sind wunderbare Multiplikatoren. Erreichen wir ein Kind, haben wir die Welt schon verändert, ja. Und ich bin davon überzeugt, dass du mit deinen Workshops nicht nur ein Kind erreichst, sondern sehr, sehr viele Kinder und dadurch sehr viel Gutes in die Welt bringst, dass sie Menschen einfach offener begegnen, dass sie die Vielfalt zum Schätzen lernen. Und ich bin sicher, dass die eine oder die andere Pädagogin, Pädagoge, Direktor, Direktorin, vielleicht auch Elternvertreter, Elternvertreterin jetzt angesprochen fühlen und sie denken, boah, das Projekt, das wäre natürlich richtig cool, wenn mein Kind daran teilnehmen könnte oder die Kinder daran teilnehmen könnten. Wie kommt man denn jetzt zu so einem Projekt?
Also grundsätzlich können Sie sich einfach bei uns melden. Am leichtesten googelt man Volkshilfe und Jugend im Dialog. dann kommt man auf unsere Homepage und da findet man alle Daten.
Das packen wir auch gleich in die Shownotes rein.
Passt. Oder einfach, gleich noch was für die Shownotes, melden bei im.dialog@volkshilfe-ooe.at. Am besten melden und dann kann man das alles organisieren. Das ist jetzt, bevor ich jetzt alles im Detail erkläre, ist das, glaube ich, zu kompliziert.
Na, ich frage jetzt trotzdem noch, wie geht das mit, gibt es Unterstützung? Also du hast ja gesagt, es wird unterstützt
vom Land und Bund. Genau, also es gibt vom Land und Bund kriegen wir eine Förderung, sodass wir zumindest Unterrichtseinheiten zu einem gewissen Satz anbieten können, also 55 Euro pro Unterrichtseinheit. Es gibt aber noch weitere Förderschienen, zum Beispiel Gemeinden oder Kommunen, die mit zuzahlen, sodass es dann für die Schulen in diesen Gemeinden und Kommunen kostenfrei ist. Es gibt noch für spezielle Themen wiederum extra Förderschienen, wo man dann auch nochmal kostenfrei dazukommt. Aber das lässt sich dann im Detail eben klären. Also einfach melden. Und bisher habe ich noch nie einen Workshop nicht gemacht, nur weil es am Geld lag, sagen wir es mal so.
Ich finde das mega cool. Ja, also ich finde das Projekt ganz, ganz toll. Und ich glaube, wir brauchen ganz, ganz viele dieser Projekte oder viele von deinen Stunden. Ja. Und ja, wenn du jetzt dir gedacht hast, das wäre cool, sei doch einfach mutig. Melde dich bei Jugend im Dialog, ja, also wir packen das in die Shownotes rein und sorge dafür, dass es auch an deiner Schule oder an der Schule deines Kindes oder an deinen Kindern, mit denen du zusammenarbeitest, möglich wird. Ja, also es ist mit Sicherheit ein Projekt, das nicht nur Sozialkompetenz steigert, sondern einen wertvollen Beitrag liefert, dass die Welt ein bisschen ein friedvoller Ort sein kann. Ja, lieber Sven, die Zeit verfliegt wie im Flug, ja, so schnell vergängen über 40 Minuten. Danke, ich habe mich riesig gefreut, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast, so in deine Workshops, ja, und auch preisgegeben hast, wie es denn da so läuft, ja. Das finde ich mega spannend als Pädagogin. Und ja, mir bleibt eigentlich nur mehr zum Sagen, bleibt's leiwand, ihr guten Menschen. Bis zum nächsten Mal.
Wiederhören.
Du bist neugierig geworden und möchtest mehr über die Arbeit der Volkshilfe Flüchtlings- und Migrantinnenbetreuung erfahren? Dann schau doch auf unserer leibenden Website vorbei. Unter volkshilfe-ooe.at findest du alle Infos.